Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Ja, Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ein letztes Mal in dieser Saison öffnet die Abteilung Europameister ihre Pforten, ihre Archive für euch. Ich grüße die Archivare, die Facharbeiter, Basti Ulrich und Per Günther an meiner Seite. Und liebe Freunde, Pero, dadurch, dass zumindest in der Euroleague die Saison jetzt vorbei ist, in den anderen Ligen bewegen wir uns langsam in Richtung Sommerpause. Wollte ich dich mal fragen, ob du für uns mal skizzieren kannst, wie für so einen Otto-Normal-BBL-Spieler so ein Sommer aussieht, wenn man keine Nationalmannschaftsduties hat. Wie viel kann man sich das wirklich selber einteilen, hat auch wirklich frei, kann das genießen? Wann tritt der gnadenlose Trainingsplan schon wieder ran und wann geht eigentlich dann schon wieder die Saisonvorbereitung los?
Also für einen BBL-Profi 0815 Standardausführung. Also erstmal ist er natürlich jetzt schon länger zu Hause im Zweifel. Also Saison könnte auch schon vor 2 Wochen geendet haben. Dann etwas Entspannung. Und dann muss ich sagen, bin ich ja noch alter Schule groß geworden. Das heißt, ich bin so ein bisschen vor den großen Skills in die Workout-Gurus quasi, die habe ich verpasst. Ich habe auch verpasst, dass Menschen viel motivierter sind. Und ich glaube auch dieses Phänomen, alle sehen auf Instagram, dass alle auch während des gesamten Sommers arbeiten, stachelt alle dann auch nochmal dazu an, irgendwie, oder beziehungsweise verschärft das schlechte Gewissen. Also es passiert viel mehr als früher. Früher haben die Leute einfach 2 Monate lang nichts gemacht und haben dann so ein bisschen, sind vielleicht einmal in die Woche joggen gegangen und haben ab und zu mal so 50 schlechte Würfe drauf gebolzt. Also 5 Positionen, 10 Treffer oder so. Das ist alles längst vergangene Zeit. Es ist jetzt, such dir einen Funky Man, der dich ausbildet, und dann hast du so, würde ich sagen, 2 bis 3 Wochen richtig Körper runterfahren und dann geht's los, an Schwächen zu arbeiten, und dann wird mitunter auch wirklich knüppelhart trainiert im Sommer. Aber einberufen wirst du eigentlich von den Vereinen erst Anfang August. Also 6 bis 8 Wochen. Da gucken natürlich auch die Vereine immer, dass sie nicht zu viel Gehälter bezahlen. Gucken sie, was geht sich gerade aus. Du willst sie ja dann quasi nicht noch einen halben Monat vorweg rausschicken, sondern dann im Zweifel lieber sagen, Jungs, macht euch zu Hause bitte fit.
Aber unbezahlt.
Unbezahlt. damit wir dann die 5,5 Wochen, die wir nur haben dieses Jahr, dann sofort nicht noch die Ausdauer machen müssen, sondern dass die schon eingepreist ist und dass ihr fit kommt. So. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich.
Aber wenn du sagst, das war jetzt so mehr oder weniger vor deiner Zeit, glaubst du, wenn das 5 Jahre später alles bei dir gewesen wäre, dass du das aus dir heraus gemacht hättest, oder hättest du dem äußeren Zwang und ach guck mal, alle anderen sind bei Social und ich muss jetzt auch mit Stefan Weißenböck nochmal an meinen Wurf ran?
Bei mir wäre sehr viel getürkt geworden, auf jeden Fall. Ich hätte sehr inspirierte Musik und das klassische, den halben Liter Wasser aufs T-Shirt und dann der Grind, don't stop und no days off wären meine Hashtags gewesen. Und die 21 Menschen, die mich wirklich kennen, hätten sich totgelacht, weil sie wüssten, ich läge irgendwo im Tessin auf einer Sonnenliege. Aber viele, viele Menschen hätte ich geblendet. Aber ich hätte natürlich dann auch immer noch den gleichen unzuverlässigen Jumper gehabt. Also es wäre dann irgendwann auf lange Sicht wäre natürlich rausgekommen, dass ich im Sommer gar nichts gemacht habe.
Schön mit deinem Social
Team. Klassische Ben Simmons. Ben ja, Simmons genau. Summer Workout.
Genau. Ja. Mit Per Günthers Social Team. Alles vorproduziert, während er die Füße hochlegt irgendwo am Strand.
Perfekt.
Basti, du, der du ja nun auch Per schon ein bisschen besser kennst seit ein paar Jährchen. Es gab bei diesem fantastischen Trip, den wir in Piräus hatten, auch ein Medienspiel am Samstag. Highlights davon kann man sehen im Roadtrip. Der kommt jetzt am Samstag. Ab 10 Uhr ist der bei YouTube zu sehen. Wir freuen uns über alle, die da einschalten. Alles, was wir da die Tage so getrieben haben. Wie schätzt du Per Günther ein, ist der bei so einem Medienspiel, wo es gegen andere Journalisten geht?
Nonchalant zu Beginn, scheinbar nicht interessiert an der Competition und dann nach circa 5 Minuten plötzlich doch sehr anstrengend kompetitiv. Schätze ich ihn ein.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Start war korrekt. Sehr, also es kommt natürlich dann auch, du müsstest die Journalisten sehen. Also da waren wirklich, so, Benny wäre unter den ersten 7 wahrscheinlich gewesen.
Scheiße, hätte ich mal doch mitgemacht.
Nein, da waren schon wirklich, also das war schwierig. Aber deswegen ist es auch beim Nonchalant geblieben. Der einzige Moment war, als mir ein Journalist mir erklären wollte, wie man ausboxt. Also ist anscheinend nicht mal durchgedrungen in den ersten vier Spielminuten, dass ich tatsächlich mal selber gespielt habe. Mal höher gespielt habe.
Okay, also es waren also nicht so Joao Lucas dabei und so. Weil wäre meine nächste Frage gewesen, was das Line-Up war. Weil es gibt ja auch in dem Euroleague-Kosmos schon so ein paar Leute, die mal NBA gespielt haben oder Euroleague gespielt haben. Dann hätte ich mir vorstellen können, dass Per denen nochmal, auch wenn Joao Lucas, glaube ich, 67 Jahre alt ist.
Es gab ein, zwei, die früher auf jeden Fall gespielt haben oder die auch wirklich zocken konnten, immer noch. Einer kam zu mir und meinte so, I will be your John Bryant today. Das fand ich gut. Der hatte auch ungefähr die Körperstatur, also zumindest die Fülle von John Bryant.
Hatte nicht die Größe, nehme ich an.
Ja, nee, genau. Jetzt kommt einfach, also die Masse, aber nochmal 20 Zentimeter kleiner. und dann sonst gab es ein paar Tipps von so Jungs, die, glaube ich, noch nicht so häufig Basketball gespielt haben. Eine so, lauf mal im Fastbreak schneller nach vorne. Und ja, das war, aber insgesamt ist meine Motivation, also ich finde, man kann, also es war auch wirklich so ein Grund, Basketball funktioniert nicht locker. Es gibt, es gibt einen Grund, warum das BBL All-Star Game nicht mehr stattfindet. Man will es gibt natürlich terminliche Gründe, aber es gibt auch, man will es nicht sehen. Man will es nicht mal bei den besten BBL-Spielern sehen. Man will es erst recht nicht bei irgendwelchen untalentierten Journalisten sehen. Es macht niemandem Spaß. Niemand macht das Spaß. Rumzuholpern und mal so ein Pässchen zu spielen und dann gegen. Das macht keinem Spaß.
Als jemand, der in seinem Leben nichts anderes gemacht hat, als rumpelig, unqualifiziert und schlecht Basketball zu spielen, mir macht es großen Spaß.
Ja, dir macht es Spaß zu spielen, aber Spaß. Es gibt keine Menschenseele, es gibt keinen Mensch, nicht mal der Mutter oder dem Vater macht es Spaß, das anzuschauen.
Das stimmt.
Ach so, das ist die These.
Sehr
okay.
Wahr.
Okay.
Mhm. Ja.
Niemand, also, es ist so, okay, jetzt habe ich dann vielleicht wieder unter der falschen Annahme operiert, dass es darum ginge, dass irgendjemand anderes Spaß hat und dass es vielleicht wirklich jetzt mal ein Spiel war, wo es nur um wirklich für die Menschen, die teilgenommen haben, soll das der große Moment sein, im Oaxaca, auf dem echten Boden, mit den echten Bällen, mit den echten Refs zu spielen. Das wird mir jetzt erst bewusst. Aber grundsätzlich, es ist einfach es ist viel Awkwardness, es ist viel Schamgefühl, es ist viel so, warum machen wir das hier? So, das ist schwierig.
Aber ich muss sagen, Per Günther hat ja den Award als Teammate of the Year nicht umsonst oft genug gewonnen. Und am Sonntag, also am Tag des Finals, einen Tag nach diesem Medienspiel, laufen wir da durch den Medienraum und plötzlich biegt er nochmal ab zu, ich glaube, einem Spanier oder wer das war, und nimmt ihn in den Arm und dann checke ich erst, das war sein Teammate gestern. Und wie war das nochmal? Der hat sogar einen Dreier reingesäbelt, oder was?
Ein Dreier reingesäbelt, der kam dann auch nochmal zu mir und hat gesagt, hey, er kommt aus Valencia und er hat sich die ganze Zeit überlegt, woher ich ihn kenne, woher er mich kennt.
Ja.
Und er, so, dann ist ihm das, er meinte, ihr seid doch früher mit Ulm ab und zu mal vorbeigekommen und wir haben euch die Haue gegeben. Da meinte ich, ja, genau.
Also da sieht man, Per Günther ist immer noch der Teammate of the Year, auch wenn er den Award leider mittlerweile nicht mehr bekommt. Lukas Schönmüller, der ja auch mit dabei war, und ich, wir haben dankend abgelehnt. Unser Chef Manu Tam hat mir eine WhatsApp geschrieben, willst du da mitspielen? Und meine Antwort war einfach nur in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen am Ende, auf keinen Fall. Weil ich eben nicht wusste...
Natürlich spielt man da mit, Benni.
Nein, pass auf. Du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du zockst dein ganzes Leben lang aus Spaß immer mal wieder Basketball. So. Ich hab nie im Verein gespielt, ich habe nie auf dem Freiplatz gespielt. Ich hatte einen Basketballkorb bei uns in der Einfahrt hängen, wo ich alleine geworfen habe. Nie verteidigt wurde. Ich kann nicht dribbeln, ohne dass ich ständig Schrittfehler mache. Das ist das Schlimme daran. Jetzt die Zuhörer wissen es jetzt und werden es mir jedes Mal wieder um die Ohren hauen, wenn ich jetzt Basketball kommentiere. Ich kann diese Sportart, ich kann die nicht. Ich kann kein Basketball. Ich bin einfach wahnsinnig schlecht.
Ja, und ich. Ich bin fürchterlich im Basketball. Per kann es bezeugen. Ich war mit Per in Ulm auf dem Parkett und habe, glaube ich, 1 von 10 von der Freiwurflinie geworfen. Das ist doch scheißegal.
Benni, eine ehrliche Antwort. Als du abgesagt hast, wusstest du da schon, dass es ein Trikot, eine Hose, 2 Paar Socken und ein paar feinste neue Basketballschuhe umsonst gab für die Teilnehmer?
Das wusste ich nicht. Und dann hätte ich nochmal zumindest mit mir gerungen. Das ist natürlich richtig. Naja, gut. Also, gehen wir rein in die eigentlichen Highlights dieses Wochenendes. Wie gesagt, den Roadtrip. Wir haben wirklich viel erlebt. Den klöppelt unsere unsere Guru-Frau Caro Ranz gerade zusammen. Den gibt es am Samstag ab 10 Uhr. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr da bei YouTube das Ding anklickt und euch das anschaut. Da sind viele lustige Sachen passiert, inklusive Geburtstagen und was da nicht alles noch so los war. Es war unterm Strich, liebe Freunde, wahrscheinlich das beste Final Four der letzten 10 und auch der nächsten 10 Jahre, weil so viel vom Basketballgott zusammengemischt wurde, dass dieses Final Four in Athen stattfindet, dass ein Team aus Athen, aus Piräus mit dabei ist, was dann mit den eigenen Fans, die halt auch nicht einfach so, jetzt mal hart ausgedrückt, Langweiler-Fans sind, sondern die fluten dann halt wirklich die Halle. So, dann setzt sich dieses Team auch noch souverän im Halbfinale durch, gewinnt am Ende den Titel. Wir gratulieren Olympiakos zum ersten Euroleague-Titel seit 13 Jahren. Einzige kleine Einschränkung, es gab organisatorisch einiges an Chaos rings um die Tickets. Also Fenerbahce ist richtig erbost auf die Euroleague, haben auch Beschwerde eingelegt und so weiter. Hunderte Leute am Freitag kamen wohl nicht in die Halle rein, hatten irgendwie Tickets für Sonntag geschickt bekommen, aber nicht für Freitag und so weiter und so fort. Und ansonsten trotzdem, Pero, wir haben uns da umgeguckt, wir haben das aufgesogen. Das ist etwas, weil wir eben keine Finalserien in den, keine Playoff-Finalserie in der Euroleague haben, was man so fast nie erlebt und auch nicht mehr so oft erleben wird in der Euroleague, dass die Sterne so günstig stehen, dass man das da so bekommt, ne?
Ja. Man ist da natürlich vor Ort und überlegt, wo könnte ich diese Atmosphäre bekommen? Und ich glaube nicht, dass es einen Ort gibt, wo du die bekommen kannst. Weil Fieber-Turniere und Euro-Euroleague, Euro-Cup-Turniere fallen quasi aus aufgrund der Spielmodi. Also bei keinem Final Four dominiert so ein Fanlager und dann auch noch Fans mit der Intensität. Also man kann gut und gerne davon ausgehen, dass diese von diesen 19.000 Piräus-Fans oder 18.500 und wie auch immer viele es waren, dann gefühlt so vom Niveau Hardcore, verbaler, all out, ich schreie, solange ich Energie habe, Fan da ist. Und das ist schon was Besonderes. Wir haben der Anteil an Anzugträgern, an Sponsorings-Tickets, an Presse, an all diesem Zeug war klein und war auch kaum wahrnehmbar so in der Halle. Du hast nie diesen riesigen Einschnitt gehabt, wo du sagst, okay, da passiert jetzt nichts an der Stelle. Und das gibt dieses Vollumfängliche, das haben wir auch schon ab und zu mal diskutiert, das gibt dem Ganzen so eine Intensität. Und jetzt könnte man sagen, vielleicht in den nationalen Ligen. Also wenn jetzt vielleicht Spiel 5, Belgrad gegen Partizan oder Rotterdam gegen Partizan, dann ist das immer noch, in den meisten Fällen sind das Begegnungen, die es häufiger gibt. Ich hatte das Gefühl, für Olympiakos, diese Schwere, diese 13 Jahre waren spürbar. Vielleicht habe ich mir die auch selber, aber es ist Basketball historisch, weil es alle 10 oder 20 Jahre passiert, so ein Titel. Und es geht nicht jedes Jahr um nationalen Titel. Also selbst Bayern Berlin ist für mich von der Intensität her ein Stück weit begrenzt gewesen, weil es halt normalerweise jedes Jahr in den Playoffs stattfindet oder alle 2 Jahre spätestens. Und dann die Münchner Meisterschaft passiert halt jedes Jahr oder so. Und das war wirklich, das war angstgefüllt ein bisschen. Da war immer so eine Grundanspannung bei den Olympiakos-Fans. Aber
auch trotzdem noch gegen Real, ne?
Ja, vielleicht passiert es aber wirklich so historisch und die ganzen Fans in der gleichen Halle, in der Halle des Gegners, also dieses. Es ist nicht nur die Halle, du hast es genau richtig beschrieben. Es ist ja einfach so, als würden 40.000 Schalker in der Südkurve stehen und da Dortmund, die Champions League gewinnen. So. Ja. Das ist das Setting. Und das ist so bizarr gewesen und so intensiv, das werden wir nicht erleben. Das werden wir, also wir können jetzt noch zu 5, 6, 7 Euroleague Final Fours fahren und die Wahrscheinlichkeit, dass wir sowas nur annähernd nochmal so erleben, ist quasi null.
Ich war noch mal in meinem Favorite-Souvlaki-Laden, bevor ich abgereist bin am Montag. Ich bin jetzt mit dem Besitzer bei Instagram befreundet und er hat mir noch mal erklärt, was das, also wie sehr die Dimension sich noch mal allein dadurch verändert, dass das in der Panathinaikos-Halle stattfindet. Es waren am Ende in der Nacht nach diesem Finale 100.000 Menschen auf der Straße in Athen und Piräus, um diesen Titel zu feiern. Und Basti, die Frage ist, die Ausgangslage war ja dann klar, wir können nachher auch noch mal über die Teams sprechen, die es im Halbfinale nicht geschafft haben. Olympiakos rollt vor diesem Finale, hat den tiefsten Kader, hat die Fans im Rücken, will das Team schlagen, das 3 Jahre vorher mit Sergio Yuisi 3 Sekunden vor dem Ende erlegt hat und ihnen den Titel stibitzt hat. Und Real ist zwar Real, war souverän gegen Valencia im Halbfinale, aber verliert dann im Halbfinale auch noch Usman Garuba zusätzlich zu Eddie Tavares und Alex Lennon und hat immer noch mehr Personalsorgen und ist der krasseste Underdog überhaupt, so war zumindest viel die Lesart und das, was man so hören konnte, auch in der Halle. Wie sehr war dir trotzdem klar, dass Real Madrid in der Lage sein würde, mit der kleineren, begrenzten Rotation einer anderen Spielweise Olympiakos echt nochmal zu kitzeln? Oder bist du in dieses Finale reingegangen und dachtest dir, ja, das wird Olympiakos souverän ziehen?
Nö, überhaupt nicht. Ich meine, die Dinge, die wir vorher von Olympiakos in diesen Playoffs gesehen haben, waren immer mit einem gewissen Asterisk versehen, mit so einem gewissen Sternchen, habe ich das Gefühl. Ich meine, die Serie davor gegen Monaco ist keine echte Basketball-Serie gewesen, letztendlich. Gegen Fenerbahce hat man einen Aspekt gesehen von Olympiakos, den wir vielleicht so ein bisschen unterbewertet haben, nämlich diese ebenfalls elitäre Defensive, gepaart mit diesem völligen Ausbruch von Alec Peters. Na, da ist dann die Frage, wie oft kommt das vor in so einem Spiel? Jetzt ist die Antwort, es kommt öfter vor, offenbar. Und auf der anderen Seite hatte ich für Real Madrid fast folgenden Eindruck, dass, wenn wir das jetzt in der Serie betrachten müssen, wenn die jetzt fünf Spiele gegeneinander spielen müssten, mit ohne Eddie Tavares, ohne Garuba, ohne Alex Lem, dann wäre die Angelegenheit für mich klar. Weil dann gibt's irgendwann Antworten. Für mich war fast schon bei dem Valencia-Spiel klar, also Real gegen Valencia, das andere Halbfinale, das wird eine taffe Aufgabe für Olympiakos, sich so schnell auf das anzupassen, was Real jetzt hier macht, weil das war Basketball, den Real die ganze Saison nicht gespielt hat. Wir haben plötzlich ein Team von Real Madrid gesehen, das im Prinzip mit dem Pace and Space Basketball von Valencia mitgehalten hat. Das ist ein komplett anderer Look. Und wenn du dann Spieler hast wie Hezonja, der in diesem System plötzlich aufgeht, weil er für so ein System gemacht ist, dann wird das so eine ganz komische Komponente. Denn das Talentlevel ist ganz klar da, um in einem Spiel Olympiakos zu schlagen. Und du kennst diese Mannschaft nicht auf diese Art und Weise spielend. Und für mich war das auch im ersten Viertel dann gleich ersichtlich. Ne? Trey Lyles trifft 16 Dreier in den ersten 10 Minuten. Und man denkt sich so, oh oh, genau das, was man so befürchtet hat. Olympiakos ist so ein bisschen bräsig und hat nicht gerechnet mit diesem Tempo, mit dem Real Madrid spielt. Aber letztendlich haben sie es dann ja doch rausgefunden.
Ja, den Trey Lyles, wenn wir so ein bisschen chronologisch durchgehen, Pero, das ist so der erste Spiegelstrich, den wir auf jeden Fall nochmal machen können. Was hat der für eine erste Euroleague-Saison gespielt? Was hat der für einen Impact gehabt und wie ready war der für dieses Finale und für diese dicken Würfe gegen 20.000?
Das auf jeden Fall. Und für mich schwingt aber gleich sofort auch ein bisschen Scaiolo-Kritik mit. Der ist so flexibel einsetzbar und so variantenreich und finde ich auch so physisch, um auf großen Positionen zu spielen, dass es einfach sehr uninspirierter Basketball war über viele, viele Wochen und Monate bei Real. Also, wie oft hat mir Lukas Feldhaus irgendwie ein Game Report geschickt, wo drin stand, Scaiolo ist der einzige Trainer in der ganzen Euroleague, der quasi noch mit 10 Spielern spielt und 2 auf jeder Position. Und dann siehst du genau, keine Ahnung, Spieler 1 spielt 24 Minuten und 8 Sekunden auf der Position 1 und Spieler 2 spielt dadurch genau 15 Sekunden und 15 Minuten und 52 Sekunden, weil ich genau abwechsel, das gibt es überhaupt nicht mehr. Und für mich ist Trey Lyles eigentlich wie ein Cheatcode und für mich hätte Real genau so spielen müssen, wenn Tavares nicht auf dem Feld ist. Also das hätte der Look sein müssen über die gesamte Saison oder zumindest dann immer für 8 Minuten, für 10 Minuten. Trey Lyles ist in den Mismatches oder wenn er wirklich gegen Center verteidigen muss, finde ich, habe ich so viel Vertrauen in ihn, was er machen kann. In Space operiert er, also in Platz operiert er so komfortabel, der wirkt so unaufgeregt, der kommt zu seinen Spots, der hat eine Fußarbeit vom anderen Stern, also selbst wenn er mal nicht durchkommt, hast du nie das Gefühl, der begeht jetzt einen Turnover oder ist außer Kontrolle, sondern gibt es immer einen Reverse-Pivot, gibt es Ruhe, dann geht der Pass nochmal raus. Das ist wirklich, der hat Klasse, der hat Klasse ohne Ende, Trey Lyles, wirklich beeindruckendes erstes Jahr.
Hat, glaube ich, am College auch einmal im Final Four gestanden. Dann kommt Olympiakos irgendwann ins Rollen. Basti, im zweiten Viertel ist es der Mann, wie kann es eine bessere Symbiose geben? Also gibt es einen anderen Spieler, der nicht Grieche ist, den sie so lieben werden, auch in Jahren noch wie Evan Fournier, der dann im zweiten Viertel das Team mal kurz übernimmt und wie er letzte Saison schon diesen Verein und diese Stadt und diese Leidenschaft angenommen hat und dann auch, wie er das nach außen trägt, ne, wie er gegenüber dem Publikum. Du merkst auch, das ist tatsächlich von den Spielern, wenn mich nicht alles täuscht, noch vor Vesenkov, der am lautesten bejubelt wird in der Halle, wenn er bei der Ansage des Hallensprechers sein Name fällt. So. Und natürlich ist der dann auch da in so einem großen Spiel. Aber ich finde diese Symbiose zwischen Fournier und Olympiakos, die ist schon geil. Die macht Spaß anzugucken. Ne?
Ja, ich meine, da kommen wir zu einem Thema, das wir vielleicht auch noch streifen werden, nämlich wie verdient ist dieser Titel des Final Four MVPs, wie wichtig ist der überhaupt? Aber klar, also was Fournier natürlich vor allen Dingen bringt, sind solche Momente, Plays in beide Richtungen aus meiner Sicht. Gerade in dieser Saison hast du Fournier aus meiner Sicht einen extrem überqualifizierten Spieler für diese Rolle in der Euroleague, denn Evan Fournier ist immer noch, der ist 31, ist für mich immer noch ein Spieler, oder 32 vielleicht, ist für mich immer noch ein Spieler, der bei so gut wie jedem anderen Euroleague-Team ein klarer Starter, wenn nicht sogar die erste oder zweite Offensivoption wäre, und hier ist er halt die Option von der Bank, die teilweise eingemottet wird, teilweise dann extrem gebraucht wird, wie in diesem Finale, und dementsprechend hat er auch gespielt in dieser Saison, ne? Also, you take the good with the bad. Er gibt dir jetzt dieses überragende Finale. Er hat dir ganz, ganz vielen Spielsituationen dieses Jahr eben nicht diese Dinge gegeben, weil er diesen Rhythmus nicht hat. Und trägt aber das ja auch immer so ganz klar auf der Brust, hat man das Gefühl. Man hat nie das Gefühl, dass Evan Fournier unsichtbar ist. Wenn Evan Fournier auf Parkett ist, dann weiß jeder, er spielt. Und er hat den Ball und er macht Dinge. Und manchmal sind die sehr, sehr gut und manchmal sind die eher schlecht. In diesem Finale war es sehr, sehr gut für Olympiakos.
Ja, und du sprichst es an, für Per und mich wäre dann trotzdem eher Alec Peters der Final Four MVP gewesen, wenn man beides zusammennimmt. Ich meine, der geht im Halbfinale 7 von 7 aus dem Feld und jetzt in diesem Finale 5 von 6. Ich glaube, einen Freiwurf hat er mal noch irgendwo daneben getan. Aber da ist auch die Frage, Pero. Also zum einen, der hat sich jetzt mit Olympiakos zum Titel gekrönt. Was hat der für ein Wochenende gespielt? Und diese ganze Story, er war der Backup von Vesenkov, dann geht Vesenkov in die NBA, dann tritt er aus dem Schatten, ist plötzlich da und übernimmt dessen Rolle. Dann kommt Vesenkov zurück. Jetzt teilen sie sich das irgendwie wieder. Also erstmal muss man einfach nur den Hut ziehen davor, was der auf der größten Bühne dafür ein Wochenende gespielt hat. Und die Frage für mich wäre jetzt so langsam, ist dann nicht Backup von Vesenkov jetzt irgendwann ein bisschen zu wenig für Alec Peters?
Er wirkt nicht wie von der Persönlichkeit her, wie jemand, der nach mehr lechzt. Kann man natürlich nicht beurteilen, aber das ist auch dann keine, je nachdem, wer du bist, ist das keine so schlechte Jobbeschreibung. Sei in Piräus, sei ready. Ab und zu machst du mal 20. Wenn du 10 mal hintereinander 5 machst, kräht kein Haar nach. Du hast bewiesen, dass du es über eine ganze Saison machen kannst. Du hast es bewiesen, dass du es in einem Final Four machen kannst, wenn die Lichter am grellsten sind. Alle wissen um deine Qualität. Jetzt leb am Strand in Piräus, verdien viel Geld und mach das. Und klar, es gibt andere Leute, die sagen, nein, nein, ich will mein eigenes Team oder ich will meine eigene Offense oder sonst irgendwas. Wirkt nicht auf mich so, als wäre er das. Und die ganze Geschichte ist ja eigentlich auch für mich die, dass du gewinnst es nur, das Final Four, wenn du am Wochenende diese Performances hast. Und das ist jetzt extrem. Also ich glaube, 12 von 13 über 2 Spiele muss keiner gehen, aber für mich genauso ein Thomas Walker, der unbesonnene Held, die 2 Dreier, die er trifft, und gerade der zweite war nicht so einfach, beide Freiwürfe am Ende getroffen, Tyreek Jones am Ende der Spieler, der das Spiel zumacht für die letzten 10 Minuten, und McKissick kommt, die erste Halbzeit spielt er gar nicht, kommt rein, macht sofort 2, 3 Plays, auch wenn er bei einem ein bisschen Glück hat, dass er da nicht bestraft wird, und da gehst du durch die Bank durch, und es sind, die Tendenz ist für mich in den letzten Jahren unwahrscheinlich, dass dein Superstar, das ist dieses typische NBA, Mano a Mano, beide machen 35, sondern es ist dann, hast du deine Rollenspieler in den Momenten, in denen du sie brauchst. Und letztes Jahr war es quasi, hätte ein Devin Hall ein MVP sein können, oder dann ist es ein Cam Birch irgendwo in dem Spiel. Und das sind die Geschichten, die diese Final Fours uns zeigen. So, es gibt die Kendrick Nunn, die Vesenkovs und wie sie alle heißen, aber es ist dann im Regelfall eben Spielerkaderpositionen von 5 bis 9, die entscheiden, ob du das Finale gewinnst oder nicht.
Über den Schachspieler.
Ich glaube, darüber müssen wir, Ja. Darüber müssen wir vielleicht kurz reden, wenn du den Schachspieler schon ansprichst. Wir haben Giorgos Batsokas oft genug kritisiert dafür, dass er ein Coach ist, der ein fantastisches System aufbauen kann, aber vielleicht gerade was so In-Game-Coaching-Decisions angeht, so Anpassungen, Wrinkles auf Dinge, die ein Gegner macht, hat er vielleicht gerade im Vergleich mit dem Jacek Kiewiczius und wie sie alle heißen, vielleicht nicht das ganz gleiche Level. Ich glaube, dieses Finale war perfekt gecoacht. Ich glaube, dass die Impulse, die von der Bank zu den Zeiten kamen, wo sie kamen und teilweise wie überraschend sie kamen, ihr habt ja im Live-Kommentar das sehr, sehr gut erfasst auch, dass Tyreek Jones auf einmal das komplette vierte Viertel durchspielt, Olympiakos ihre Defensive fundamental verändert, Real Madrid völlig aus dem Rhythmus wirft, diese Minuten von Shaq McKissick, die aus dem Nichts kommen, das war in Batsokas ein Trainer, von dem ich es, um ehrlich zu sein, auf diese Art nicht mehr erwartet hätte, radikale Änderungen an der Art und Weise, wie Olympiakos für den Rest der Saison gespielt hat, in so einem Spiel, und das hat sich ausgezahlt, und da muss man, glaube ich, kurz mal den Hut ziehen davor.
Ja, aber vielleicht auch einfach, weil er die letzten Jahre mit weniger radikalen Änderungen dann irgendwann immer an ein Limit gestoßen ist. Mal mit dem letzten Wurf, das ist dann einfach Basketball, ne? Aber deswegen umso interessanter. Man muss dazu erwähnen, finde ich, auch wenn man es ihm nicht vorwerfen sollte, dass der Schachspieler natürlich auch einfach mehr Schachfiguren hatte. Und wenn du dir diesen Kader anguckst, er hätte ja noch welche gehabt, die haben es noch nicht mal in Spieltagskader geschafft. Also was die für ein Roster sich da hingelegt haben. Wir haben bei Panathinaikos immer über das teuerste Team der Euroleague gesprochen. Und was haben die da bitte sich für eine Armada zusammengestellt? Bei Olympiakos anders, mit mehr Teilen, die vielleicht auch einfach besser zusammenpassen oder sehr sicher besser zusammenpassen und nicht nur auf Name und Hauptsache, wir nehmen noch einen großen Namen und wir packen noch Hayes Davis. Aber allein die Auswahl, die er zur Verfügung hatte, um dann auch zu probieren zu können. Und dann hast du eben Tyreek Jones als dritten fucking Center noch in der Hinterhand fürs vierte Viertel, um den plötzlich nochmal loszulassen. Das heißt, Roster-Zusammenstellung, und dann muss es der Coach aber Pero natürlich auch so nutzen, du hast ihn ja auch im Live-Kommentar dafür gelobt, weil er einfach ihn das Finale mit ercoacht hat, den Titel mit ercoacht hat.
Ja, ich liebe das, weil ich das so gar nicht nachvollziehen kann, das Gefühl von, ich spare mir was fürs vierte Viertel auf. Das ist ja was, was du als Spieler gar nicht kennst oder ich zumindest niemals Mittel hatte zu sagen, ich habe so eine Qualität, wie ich weiß, die zeige ich jetzt noch nicht, die zeige ich erst am Ende des Spiels, sondern in meinem kleinen Kopf ging es immer darum, kann ich in der nächsten Possession einen Punkt machen oder einen Pass spielen oder sonst irgendwas machen, aber dieses Gefühl von, wir zeigen ihnen drei Viertel das und im vierten Viertel versuche ich das. Und ich bin mir sehr sicher, dass er das nicht einfach, dass es nicht der Fluss des Spiels war, sondern dass es, du reagierst dann natürlich auch dann nochmal, ob das funktioniert, aber das war der Ansatz, weil sonst hättest du es schon mal früher versucht. Sonst hättest du schon mal Switching Defense Ende des ersten Viertels, du bist deutlich hinten oder irgendwo, versuchst du es mal. Und es kategorisch nicht zu versuchen und dann erst im vierten Viertel die 10 Minuten durchzuspielen, das war's. Was man als Spieler gar nicht kennt. Und das muss irgendwie, das ist für mich so eine spannende, spannender Kniff oder Raffinesse von einem Trainer, dann auch die Nerven zu haben, das durchzuziehen und darauf, auf den richtigen Moment zu warten, eine Verteidigung auszuprobieren oder zu spielen, von der du glaubst, dass sie entscheidend sein kann für dich.
Lass uns kurz, bevor wir weiter mit dem Sportlichen machen, über die Refs sprechen, denn wir hatten ja nicht nur deutsche Beteiligung, auch wenn er leider wie im Halbfinale keine Einsatzsekunde gekriegt hat von David Krämer, sondern wir hatten auch Robert Lottermoser als hochdekorierten deutschen Schiedsrichter als Teil des Dreiergespanns, der sich um dieses Finale gekümmert hat. Real Madrid ist immer noch, was ich so sehe bei Social Media, fassungslos über die eine oder andere Entscheidung. Mittlerweile, die lieben Kollegen von Basket News haben ja einen ehemaligen Euroleague-Schiedsrichter, der die Spiele immer noch analysiert, und der ist auch dazu gekommen, dass Olympiakos, sagen wir mal, sehr viele vorteilhafte Pfiffe für sich bekommen hat oder vielleicht auch Pfiffe ausgeblieben sind, wo sie nötig gewesen wären. Hinten raus muss man dazu sagen, gab es dann auch nochmal ein Offensivfoul oder ein vermeintliches Foul beim Dreier an Facundo Campazzo, wo er einfach nur das Bein rausstellt. Also da hat dann auch Real in einer entscheidenden Phase mal so einen Call gekriegt. Basti, lass uns vielleicht einmal über die Szene sprechen, weil er dann eben danach ja auch so einen Impact hatte noch. Mit Shaq McKissick und Facundo Campazzo, denn das war eine sehr plakative Szene, wie ich finde. Wir waren beide völlig überrascht, Per und ich, wir haben dann nur gesehen aus dem Augenwinkel, abseits des Balls, Campazzo ist zu Boden gegangen. Und dann, Campazzo liegt, McKissick geht über ihn so ein bisschen drüber in seinen Zylinder rein, Campazzo versucht aufzustehen, die verhaken sich, es kommt zur Rudelbildung. Wir haben erst nicht gesehen, warum Campazzo zu Boden gegangen ist. Das haben wir in einer der Zeitlupen dann gesehen. Die kamen bei der bei der Überprüfung der Refs, was da jetzt genau vorgefallen ist. Aber so spät, da hatten die ihre Entscheidung schon getroffen. Und da gab es eine Zeitlupe, wie er ihm einfach einen Shoulder-Check verpasst, abseits des Balls, und Campazzo deswegen völlig zurecht zu Boden gegangen ist. Das war nicht der Schauspiel-Campazzo, den wir sonst manchmal kennen. Dann liegt er da und Jack McKissick geht eben nochmal über ihn drüber, sodass er auch nicht aufstehen kann. Wenn man eins und eins zusammennimmt und sich diese Szenen jetzt im Nachhinein nochmal betrachtet, hätte Jack McKissick dann eigentlich nicht mehr mitspielen können. Ne? Weil dann kriegt er für den Shoulder-Check das eine Ding und dann kriegt er ein technisches dafür, dass er im Grunde um die Rudelbildung auslöst. Oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, rein am Regelwerk orientiert, wenn man jetzt Letter of the Law mäßig vorgeht, dann ja, dann kann man das bestimmt so machen. Ich fände es, um ehrlich zu sein, ein bisschen albern in einem Final Four. Es ist nichts Schlimmes passiert, es ist alles halb so wild. Shaq McKissick hat ein technisches Foul bekommen für die Situation. Und Campazzo dann auch. Und Campazzo auch. Und dann. Ja.
Und der hat aber nichts gemacht, außer dass er umgetackelt wurde. Und aufstehen.
Ja, vielleicht ist das technische Foul gegen Campazzo dann eher der Fehler. Für mich ist das, wäre es aber an der Stelle nicht die richtige Situation, um einen Spieler rauszuwerfen bei so einem Spiel. Du weißt, dass es zu solchen Szenen wahrscheinlich kommen wird. Klar musst du auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, gerade mit Realbeteiligung. Ich meine, Gershon Yabusele ist nicht mehr da, aber ja. Das ist für mich schon okay, so dass ein Spieler dann in so einer Situation nicht rausfliegt, solange er sich nichts zu Schulden kommen lässt, was natürlich völlig über die Grenze geht, was es in dem Fall nicht war von Shaq McKissick für mich. Mich hat's ein bisschen verwundert, dass er mit so viel Heat rauskommt, also dass es direkt so am Anschlag ist für Shaq McKissick, aber für mich ist es okay, dass er dieses Spiel beenden darf. Und was die restlichen Calls angeht, das größere Problem war für mich, ich meine, Per hat es auch im Live-Kommentar mehrfach erwähnt, diese zwei Szenen kurz vor Schluss, diese zwei Fouls, einmal beim Einwurf gegen Campazzo und einmal Andres Feliz, der reingreift, sind für mich beides keine Fouls, aber Per hat es genau richtig beschrieben, du darfst den Referees in so einer Situation, gerade in der zweiten Situation, wo Andres Feliz reingeht, mit Ablauf der Shotclock, ich glaube es waren noch 2 Sekunden auf der Uhr, nicht die Chance geben, diesen Pfiff zu machen. Das ist für mich entscheidender fast, als dass es für mich in diesem spezifischen Fall keine Fouls waren. Es waren keine Fouls.
Ja gut, haben wir das auch abgearbeitet. Der ein oder andere Olympiakos-Fan, der gestern sich noch bemüßigt gefühlt hat, mir nochmal zu erklären, dass wir ja pro Real gewesen wären im Live-Kommentar. So sei es. Herzlichen Glückwunsch zum Titel. Und dann kommen wir
zurück. Apropos pro Real. Also ich würde zumindest mal sagen, dass bei mir sich das Blatt, ich bin ja wirklich, Real macht mir keinen Spaß, wie sie spielen. Und es ist auch viele, ich bin kein Riesenfan des Trainers, ich bin kein Riesenfan von vielen, von der Spieler, von Körpersprache, von allen Dingen. Das war der erste Auftritt bei so einem Final Four, wo ich richtig Bock drauf habe, dass die nächstes Jahr wieder anreisen, wo ich mich auch richtig, wirklich reingefühlt habe in die, wo ich begeistert war von, wie sie diese Aufgabe angegangen sind, wie sie sich zerrissen haben, die Bilder von Abalde vom Lockerroom und so. Also das war Hisonja, der hat schon mein Herz quasi mittlerweile bekommen, einfach durch diese Auftritte bei der kroatischen Nationalmannschaft, wo er mir immer so toll gefällt und dann nervt er mich bei den Realauftritten. Aber das war wirklich ein Real für mich. Also ich habe normalerweise nichts regt sich bei mir, wenn Real spielt. Und das war ganz anders so. Also die haben mir wirklich großen Spaß gemacht bei diesem Final Four.
Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt vorhin angesprochen, nämlich in dieser fehlenden Flexibilität von Sergio Scariolo und diesem Kader. Denn ich glaube, das ist dann im Kern zusammengefasst das, was auch mich an Real Madrid diese gesamte Saison über gestört hat. Wir haben ja sowieso über diese Line-Up-Konstruktionen, die möglich sind, mit Real vor der Saison geredet. Letztes Jahr waren sie vielleicht sogar noch flexibler. Und ich habe mich immer gefragt, ist es wirklich so, dass wenn Eddie Tavares in deinem Kader ist, dass diese Flexibilität dir einfach automatisch genommen wird, weil du siehst, okay, das ist die Variante, die am besten funktioniert und dann bleiben wir halt bei der, auch wenn wir andere Looks hätten, theoretisch. Und spätestens jetzt durch dieses Final Four haben wir gesehen, was diese anderen Looks mit Spielern wie Mario Hisonja machen, mit Gabriel Deck machen. Und der Hisonja-Look, der hat die ganze Saison über miserabel ausgesehen. Der sah so aus, als hätte er keinen Spaß mehr an Basketball für mich. Und wird plötzlich angezündet durch diese aggressive Verteidigung, Hände in den Passwegen, Runouts, wir haben Fastbreak-Möglichkeiten, wir nehmen den ersten Wurf, auch wenn, wenn noch keine 7 Sekunden von der Uhr vergangen sind. Und das sind so Dinge, die ich von dieser Mannschaft gerne mehr sehen würde, auch wenn Eddie Tavares nach wie vor so das Rückgrat dieser Defensive sein kann, hoffentlich, wenn er von seiner Verletzung zurückkommt. Aber spätestens jetzt muss man realisiert haben, dass wenn man so einen Spieler wie Hezonja, wenn er überhaupt noch da sein wird nächstes Jahr bei Real, das ist ja nochmal die nächste Frage, aber wie man einen solchen Spieler maximieren kann, und dann ist Mario Hezonja einer der spektakulärsten Spieler, die wir in Europa haben. Schade, dass wir so wenig davon gesehen haben dieses Jahr.
Vielleicht gibt's ja, vielleicht zieht Scariolo die Lehre ja raus aus diesem Wochenende. Per ist nicht überzeugt. Mittlerweile steht übrigens auch fest, ne, Usman Garuba hat sich tatsächlich die linke Achillessehne vollständig gerissen. Da in diesem Halbfinale gegen Valencia. Wir wünschen gute Besserung. Und wir reden nochmal über den fast Meltdown des Jahrhunderts von Olympiakos am Ende dieses Basketballspiels, denn die hätten es tatsächlich fast noch geschafft, 8 Punkte in den letzten 33 Sekunden zu verspielen. Andres Feliz war Zentimeter davon entfernt, auszugleichen per Dreier. Unerklärliche Ballverluste von Olympiakos, 2 absichtlich vergebene Freiwürfe von Real in 2 Sequenzen hintereinander, wo sie sich den Offensivrebound holen. Und dann ist es eben Andres Feliz, Per schüttelt schon mit dem Kopf. Die allerwichtigste Frage einmal vorab, damit wir das mal kurz mit euch beiden geklärt haben. Feliz nimmt sich diesen Dreier, hat ein super Wochenende gespielt. Rechts von ihm steht Hezonja. Muss er den nochmal weiterpassen oder sind wir alle fein damit, dass er ihn wirft?
Den muss er werfen. Es ist so unübersichtlich, es ist Gewusel, du weißt, also es ist chaotisch.
Dann bin ich beruhigt.
Das sieht anders aus von draußen. Du musst einfach, wenn du einen freien Look kriegst, du bist 3 hinten, freier Look, super Werfer, der muss drauf.
Ja, okay, das sehe ich ganz genauso. Zumal er, wie gesagt, ein tolles Wochenende gespielt hat, auch wieder ein super Finale gespielt hat und Basti, was hast du gedacht, als du das gesehen hast, das Olympiakos? Also dann, das war der Moment, wo wir wirklich, wo sich Per und ich auch nochmal angeguckt haben und wo du das Gefühl hattest, oh Gott, jetzt kommt die historische Schwere doch nochmal. Jetzt kommt nochmal Real Madrid. Man mag sich gar nicht vorstellen, was zum Beispiel passiert wäre, wenn da nicht Feliz, sondern Sergio Llull gestanden hätte. Und wir hätten wahnsinnig gerne irgendwie, no offense, liebe Olympiakos-Anhänger, aber wir hätten schon... Ich hätte gerne noch mal gesehen, was es mit der Statik des Abends und der Halle und dieses Spiels macht, wenn der Feliz-Dreier wirklich reingeht. Und ob dann plötzlich Olympiakos wirklich in sich zusammenfällt. Es hat nicht so viel gefehlt. Nimm uns mal mit in deine Eindrücke, wie du das erlebt hast, Sai.
Ja, ich glaube, wenn, dann hat wahrscheinlich da Per bessere Einsichten als ich, wie sich das von einer Spielerperspektive anfühlt. Ich glaube, wir haben eine ganz ähnliche Situation erlebt im Eurobasket-Spiel um Platz 3 zwischen Finnland und Griechenland, wo die Finnen noch die Chance hatten, ich glaube, es waren 7 Punkte oder so Rückstand in der letzten Minute, das Spiel noch zu gewinnen am Ende. Und das war wieder so eine ähnliche Situation. Und ich glaube, es gibt ab und zu diese Spiele, wo ein Team... Gerade wenn so ein historischer Hump erreicht wird, ne, wenn man an so einer Schwelle steht zu irgendwas, was man noch nicht erreicht hat, plötzlich aufhört zu spielen oder plötzlich vielleicht den Gang zurückschaltet, weil man, ich weiß es nicht genau, in so einem vorweggenommenen Siegestaumel steckt oder so. Das ist für mich von außen ganz schwer zu sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man 2 Offensiv-Rebounds nacheinander holt bei verworfenen Freiwürfen, ist sehr unwahrscheinlich und es ist vor allen Dingen sehr unwahrscheinlich, dass das durch einen Trey Lyles passiert, bei all seiner Körperlichkeit. Er ist halt kein Eddie Tavares, der da irgendwie 30 Zentimeter über allen anderen steht. Ich weiß nicht, Peer, ob es da so einen Faktor gibt von, wir sind jetzt gerade schon gedanklich auf der Pressekonferenz danach, wir sind schon beim Champagner.
Also, ich würde dazu sagen, dass es so unglaublich schwierig ist. Das ist fast mit dem... Es gibt Spiele, die sind so entscheidend, dass es sich fast wie beim Tennis anfühlt, die ja die Sportart ist, die den großen Vorteil hat, es geht nie die Zeit vorbei, sondern du musst du musst einen Punkt machen. Du musst das Spiel am Ende gewinnen. Und im Idealfall zwingst du auch beim Basketball, aus Realsicht beispielsweise, die Olympiakos-Spieler dazu, ein Play zu machen, wenn es darum geht, seit 13 Jahren nicht gewonnen zu haben, bei einem Angstgegner, gegen den Angstgegner, bei diesem Ganzen, was für mich in den letzten 8 Minuten in der Halle in der Luft lag, Benni. Wir haben das, also das ist spürbar. Du sitzt da und am Anfang ist Spieli-Spali hier hinterm Behind the Back von Campazzo und wir rennen und wir werfen und das 4. Viertel geht los und es ist ein unentschiedenes Spiel und du merkst einfach, hier ist, es geht nichts mehr einfach. Es ist einfach jetzt nur noch Nervenschlacht, das zieht dir so viel Energie, das ist anstrengend, fast zu kommentieren, es ist einfach was anderes. Die besten Freiwerfer fangen an, ihre Freiwürfe daneben zu werfen.
Oh ja.
Wir haben 93% der, die einfach, die nicht mehr treffen. Und das ist ja für mich so verwoben. Also auf einmal geht dir am Ende halb die Konzentration aus, halb bist du in diesem Gefangenen, du guckst quasi auf die Uhr und du kommst aus diesem Spielfluss, aus dem Normalen, aus dem Instinktiven kommst du raus, sondern es ist jetzt, du hast eine Möglichkeit nachzudenken und denkst, okay, noch einen Rebound holen und wir haben gewonnen. Und alles wird auf einmal passiert über Nachdenken, über Nerven, über nichts passiert mehr natürlich. Und das ist der Vorwurf, den ich versucht habe, auch während der Übertragung real zu machen, dass dieser Punkt kommt. Und wenn du in diesem Punkt jetzt die Gegner dazu bringst, jetzt musst du einen Wurf treffen. Und dann wird es so schwierig. Und dann wird es auch schwieriger für die Mannschaft mit 19.000 Fans und die zu Hause spielen und die gefühlt alles zu verlieren haben. Und sie haben es Spiel abreißen lassen. Und sie haben diesen Vesenkov-Dreier in der Zone ganz nackt aus der Ecke abgegeben, den du nicht abgeben darfst. Und diese zwei Foul-Situationen, wo es Freiwürfe sind. Und sie haben Olympiakos nicht dazu gezwungen, das Spiel aktiv zu gewinnen. Weil wir haben dann nochmal gesehen in dieser Chaos-Situation, was passieren kann, auch den gestandensten Profis und den besten Spielern Europas. Die können wieder aussehen wie 12-Jährige. Der Moment kann so groß werden, dass nichts mehr funktioniert und dass du auf einmal den Einwurf nicht mehr packst und dass du auf einmal vergisst auszuboxen und dass du auf einmal irgendwie nicht rauskommst zu den Werfern, nachdem du den Offensiv-Rebound schon abgegeben hast und so weiter. Aber das wäre die verrückteste Sequenz meiner Lebenszeit gewesen. Also es wäre eine 8-Punkte-Possession geworden. Ja. Die sind ja nicht einmal über die Mittellinie gekommen. Die haben ja nicht mehr einmal so, es ging ja quasi nie neu los, sondern es war gefühlt fast ein Play, ein aufeinanderfolgendes Play für 8 Punkte in der letzten, also das wäre, ich hätte nicht sprechen können da. Ich hätte, wenn Felis Dreier reingeht. Ich weiß auch nicht, was da passiert wäre.
Völlig verzweifelte griechische Menschen links von uns, rechts von uns, die völlig erleichtert sind, dass diese Tortur an ihnen doch noch vorübergegangen ist, dass es da jetzt unentschieden gestanden hätte. Und am Ende steht dann tatsächlich also der erste Euroleague-Titel für Olympiakos nach 13 Jahren, die so fluchbehaftet waren, der 4. Titel insgesamt für sie. Es gab eine riesige Feierei natürlich in der Halle mit den 20.000 da mittendrin zu sein. Per, du standest bei Lukas dann irgendwann noch unten in der Nähe wirklich der Kurve, wo eigentlich Gate 13 ist, wo eigentlich die Panna-Anhänger sind, wo die härtesten der harten Olympiakos-Anhänger an diesem Wochenende waren. Die haben wie David Alaba bei Real mit irgendwelchen Stühlen gefeiert, haben den Pokal noch in die Kurve gereicht bekommen, sodass man zwischenzeitlich Sorge hatte, ob sie den überhaupt noch mal jemals wieder rausrücken. Nikola Milutinov, aber vor allem auch Sascha Vesenkov krönen sich zum ersten Mal zum Euroleague-Champion, also auch der doppelte MVP Vesenkov jetzt zum ersten Mal. Er ist nicht der Unvollendete, er hat jetzt diesen Titel und ganz nebenbei haben wir auch noch den Fluch beendet, dass der Hauptrundenerste nie den Titel gewinnen kann. Auch das haben wir noch mit einkassiert und wie gesagt, wir waren dann alle ein bisschen zu fertig nach den letzten Tagen. Pers Flug ging gefühlt 3 Stunden, nachdem das Finale vorbei war. Wir haben dann nur die Videos der Feierei in der Stadt gesehen. Nachts um 4, der Doppeldeckerbus oben offen mit der Trophäe. 100.000 ringsherum auf den Märkten und völliger Wahnsinn. Wie gesagt, die 2, 3 Olympiakos-Anhänger, die ich am nächsten Tag noch irgendwo getroffen habe, die waren alle völlig verkatert und völlig fertig und haben gar nicht geschlafen. Also das war besonders, wie gesagt.
Darf ich noch einen Bill Simmons Talking Point einbringen? Bitte. Einfach hier mal so reinwerfen. Mhm. Sascha Vesenkov, zweifacher MVP, jetzt Euroleague Champion, einer der dominantesten Scorer, die wir je gesehen haben, bester Off-Ball-Scorer vielleicht in der Euroleague-Geschichte. Wo ist er in der Pyramide? Hat er einen Case für den besten Euroleague-Spieler ever?
Für mich nicht. Für mich leider nicht. Für mich hat er immer noch nicht, also, es wird immer die Geschichte sein, kannst du ihm am Ende des, also es hat einen Wert für mich, kannst du ihm am Ende den Ball geben. Wir sprechen von Evan Fournier. Evan Fournier wurde explizit besorgt für, wir haben Vesenkov für 38 Minuten, aber wir haben Vesenkov nicht für, es ist unentschieden, dribbel durch die Beine und wir werfen einen Wurf drauf. Und wir brauchen einen Closer. Wir brauchen noch Leute, die am Ende der Wurfuhr uns Würfe kreieren, wenn es nicht mehr funktioniert. Und der Grund, warum er da ist, Fournier da ist und warum er MVP ist und warum er 20 gemacht hat, ist der Grund, warum für mich wahrscheinlich Vezenkov nicht der beste Spieler oder einer der besten Euroleague-Spieler sein kann. Weil das wiegt schwer. So, wenn du ein Scorer bist und dich über Scoring definiert, musst du in der Lage sein, mir Spiele zu closen. Das ist, wir reden von den letzten 2-3%. Also wir reden jetzt nicht von, Vezenkov ist overrated. Nein, er ist ein unfassbarer Spieler. Er gehört unter die Top 25 und die Top 15. Aber wenn ich mir jetzt einen raussuchen müsste, um ein Spiel zu gewinnen oder ein Final Four zu gewinnen oder eine Saison zu gewinnen, dann wäre er, glaube ich, nicht mein erster Pick.
Er hat dann im Halbfinale mal so ein 14-Punkte-drittes Viertel drin. Ich finde, er war, bevor er in die NBA gegangen ist, war er dran, wenn sie das Finale gewonnen hätten. Denn da hat er, glaube ich, 29 gemacht. Hat ja. Aber dann auch, ich glaube, der letzte Wurf war Fall, bevor dann Jui sie erlegt. Und der Dreier davor war Vezenkov. Er hat ein Monsterfinale gespielt. Die war ja in Kaunas vor Ort, ne? Du hattest, alles war geschrieben, alle schreibende Zunft hatte ihre Texte, Vezenkov krönt Olympiakos und die Leidenszeit endet so und so weiter. Und dann kriegen sie das nicht über die Ziellinie. Und bei dem jetzt war er halt ein Teil des Puzzles. Aber halt, er war ein genauso großer Teil des Puzzles, also eigentlich war er sogar vielleicht ein etwas kleinerer Teil des Puzzles, er war halt ein Teil des Puzzles. Er war nicht das Puzzle. So, und ich weiß nicht, Spanoulis, Diamantidis, wie sie alle hießen, die waren halt, die haben dann das Ding halt für ihre Mannschaft gewonnen. So, und Vezenkov gewinnt mit der Mannschaft.
Ja, aber muss man auch, ich muss auch einfach ehrlich sein, ich habe Diamantidis mehr in den Fieberturnieren geguckt als in der EuroLeague damals und ich habe auch Spanoulis mehr in dann den Final Fours angeguckt. Also tatsächlich zu bewerten, mir fällt es schwierig, die beispielsweise das Spacing, die Defense, die Art und Weise, haben die Refs agiert. Und da ist unglaublich viel, was ich gar nicht vergleichen kann. Aber ja, das stimmt, ja. Mein Bauchinstinkt ist einfach erstmal zu sagen, oder es gibt zumindest immer noch bei Vezenkov ein kleines Manko. Es ist ein kleines Manko defensiv und es ist ein kleines Manko, dass du dir nicht 100% sicher sein kannst, dass er, also zumindest mal einfach nur seine Würfe nimmt, weil er schießt hier keine Stepbacks, sondern er will 2 Offensiv-Rebounds holen und 2 im Fastbreak und 2 Breakdowns und 2 Downscreens und 2 Curls und im Zweifel kriegt er die nicht.
Ich gönne es ihm trotzdem von Herzen, weil er ist nun mal einer der größten Euroleague-Stars überhaupt und er ist, wenn man ihn beobachtet und auch die Freude hat, manchmal ein Interview mit ihm führen zu können, er ist einer der most down-to-earth Menschen, die es überhaupt nur gibt. Obwohl er könnte nicht weniger Star-Allüren besitzen. Und allein deswegen, als er dann da mit Tränen vor der Bank saß und so weiter, das war schon schön zu sehen. Deswegen nochmal Glückwunsch an ihn, nochmal Glückwunsch an Olympiakos. Respekt Real Madrid, was die da gemacht haben, auch wenn sie leider David Krämer am kompletten Wochenende verschmäht und nicht von der Leine gelassen haben. Pero, ich habe dich beobachtet, wie du da Cramie beim Warm-up, vorm Finale, vorm Euroleague-Finale gesehen. Das hat dich auch ein bisschen emotionalisiert, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der kam ja wirklich als kleiner 16-jähriger Strolch oder 15-jähriger aus irgendwelchem österreichischen Hinterland. Und das ist schon cool. Ich freue mich für ihn. Ich hoffe, er findet eine Situation, weil er hätte für mich auch da an so einem Event aufs Parkett gehört. Also er ist einfach gut genug, um auch in solchen Spielen Minuten zu kriegen. Muss man einfach hoffen, dass sich das nochmal fügt, das Schicksal. Aber da sind auch, ja, wenn wir noch schon so kleine Nuggets aufmachen, MVP, einer der MVPs für mich, oder der so mehr beeindruckend war als andere, war der Sohn von Ataman. Ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ist.
Ich weiß es auch nicht, aber ja, der war auch da. Ja, ja.
Also da ist diese Meute, es ist wirklich eine Meute von Menschen. Und er kommt einfach in die Halle und wird, nachdem sein Gesicht gesehen wird, durchbeleidigt. Es ist so laut. Er kommt mit aller Seelenruhe, ich glaube, wie alt ist er? 16 oder so?
Noch jünger, glaube ich sogar.
15. Sarp Ataman.
Sarp Ataman geht mit dem gleichen Mini, also es ist natürlich eine kleine Ausführung, aber so mit so einem kleinen Mini-Smirk geht er durch die Halle und geht so 2-3 Meter an diesem kochenden, so an den Agro-Menschen vorbei, an Menschenmassen, wo Leute aus unserem Produktionsteam nachher sagen, ich habe mich unwohl gefühlt. Manchmal hatte ich ein bisschen schon Respekt vor dem und manchmal gab es schon so was an der Grenze. Menschen, die null interessant sind für diese 19.000, sondern geht einfach ein 16-Jähriger, der fuck you, Waterman, fuck you, Waterman, oder einfach Schreie und so Speichel abkriegt, und der setzt sich einfach auf den Stuhl, der sitzt nicht in der Box, der sitzt nicht in irgendeinem VIP-Bereich, sondern er setzt sich einfach 6 Meter davon, setzt er sich unten da hin mit seinem Buddy und guckt sich das Spiel an.
Mhm. Völlig abgezockt,
der Mann. Und ich war so, das ist auf jeden Fall auch die Origin-Story des, keine Ahnung, aber Serp Ataman werden wir wahrscheinlich noch irgendwann mit der Doppelfaust, the Return of the Doppelfaust. Er ist ja jetzt schon quasi Scout und Trainer und leitet manchmal mit das alles, Training für Ataman.
Er war Assistant Coach bei der türkischen Nationalmannschaft.
Ja, genau. Ey, wenn das nicht, wenn der nicht einfach, was ist da, was saugt der gerade in diesen Organismus? Was passiert damit? Also, das ist verrückt.
Die Eindrücke von vor Ort, wie gesagt, ihr könnt das alles in unserem Roadtrip dann noch aus allernächster Nähe erleben. Der Vlog bei YouTube am Samstag ab 10 Uhr auch. Dann gab es diesen einen Saxophonspieler, ne? Der quasi den Vorspieler gemacht hat für die Olympiakos-Fans. Wir versuchen ja in diesen, auch bei diesen Roadtrips und auch in diesem Podcast immer dazu zu sagen. Das ist auch, ich habe da manchmal hingeguckt, als wir da 3 Meter von entfernt moderiert haben und es da plötzlich am Ende des Halbfinals 20 Olympiakos-Fans sich gegenseitig an die Gurgel wollten, weil irgendeiner irgendwas Falsches gesagt hat, obwohl die einfach gemeinsam hätten den Finaleinzug feiern können. Das ist immer an der Grenze. Das sorgt dafür, dass wir eine Experience haben, eine Sport-Experience, eine Atmosphäre, wie wir sie sonst nicht kennen. Die nehmen wir davon mit. Die lebt von diesem Fanatismus, aber manchmal befremdet der uns natürlich auch. Das sagen wir auch immer wieder hier an dieser Stelle dazu. Manche Dinge sind drüber. Alperen Şengün sitzt bei den Euroleague-Kollegen und wird da mit Bier beworfen und so weiter. Das sind halt alles Dinge. Ja, und das alles, dieses Gemisch, dieses Gemenge, egal ob das in Serbien ist, ob es in der Türkei ist, ob es in Griechenland ist, das sorgt dafür, dass wir da rausgehen und wir haben so viel für uns rausgezogen, weil es einfach so anders ist, das zu erleben, als weil diese Menschen halt wirklich diesen Sport atmen bis zur Grenze des Fanatismus. Aber ein paar Dinge sind dann halt auch einfach wirklich regelmäßig drüber und müssen dann auch echt nicht sein. Ja, und trotzdem was, also ich werde mich in 30 Jahren an dieses Wochenende mit euch erinnern, weil das eben was ganz anderes ist, als wir das aus dem deutschen Sport so kennen, so komisch manche Dinge da auch sind.
Basti, wie war dein Eindruck von Valencia? Hat das getäuscht in der Halle? Es sah so flat und energielos aus. War das der Eindruck auch zu Hause oder war es für uns einfach vielleicht so ein großer Unterschied, weil einfach keiner mehr in der Halle war und überhaupt keine Stimmung in der Halle war?
Ja, wir hatten, genau, bei uns war ja die große Diskrepanz noch größer spürbar. Das erste Halbfinale Olympiakos-Fenner war eine Riesenparty und das zweite hat sich dann so angefühlt, wie sich Final Four-Spiele eigentlich anfühlen.
Ja, nee, für mich hat sich das zweite angefühlt
oder noch weniger, weil die Diskrepanz so riesig wäre.
Also Vorbereitungsspiel war das von der Intensität her.
Also ich war bei diesem beiden Halbfinalspielen, wenn ich ehrlich bin, schon bereit, wieder anzustimmen zu einem großen, wir müssen das Final Four abschaffen, Rant. Mhm. Ich meine, das Finale ist dann so ein gutes Basketballspiel, dass man den nicht mehr wirklich halten kann, aber ich fand beide Spiele sportlich, beide Halbfinalspiele sportlich enttäuschend und irrelevant zu dem, was diese Mannschaften davor die ganze Saison gemacht haben und extrem das Ergebnis dieser Liga verfälschend. Und so auch mit Valencia. Ich meine, das ist halt einfach nicht der Look von Valencia im Normalfall. Extreme defensive Probleme und vielleicht so ein bisschen der Effekt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe mit Olympiakos, dass du plötzlich eine Real Madrid-Mannschaft hast, die notgedrungen komplett anderen Basketball spielt und dein Coach, du bist davon überrascht. Aber ja, es war schon sehr überraschend, wie wenig Feuer da drin war. Und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass dann halt doch ein paar Spieler spooked waren. Ne? Also Sergio de la Rea, der eine super Viertelfinalserie gespielt hat, der ist 20 Jahre jung, der war out of it. Der hat diese ersten 3-4 Minuten gespielt, hatte einen Turnover und dann einen Foul. Und dann war ihm anzusehen, okay, das ist durch für ihn. Diese Angelegenheit. Branko Badio ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber ist natürlich auch sein erstes Mal auf so einer Bühne out of it. Und wenn du dann diese Spieler gerade, ne, Branko Badio ist der Energizer für dieses Team, das ist Montero nicht. Montero ist der Zauberer, Badio ist derjenige, der da Energie reinbringt und Feuer reinbringt. Wenn der dir wegfällt, dann fällt dir, glaube ich, ein ganz großer Teil der Energie deiner Mannschaft weg. Und solche Dinge passieren dann halt in so einem einzelnen Halbfinalspiel, speziell wenn du dann noch keine Stimmung hast. Ich meine, Real Madrid ist ein bisschen gewohnt, vor keiner Stimmung zu spielen. Das ist jedes Heimspiel. Und für Valencia ist das, glaube ich, war das, glaube ich, gerade nach diesem Feuer in dem Viertelfinale, egal ob zu Hause oder auswärts, da ist er, war ja immer Feuer drin. Komisch und für so eine junge Mannschaft, die dann vielleicht doch auf dieser Welle noch ein bisschen mehr reiten muss als die erfahrenen alten Meister. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir 12 Spiele der Regular Season rausstreichen könnten. Ich weiß, dass das utopisch ist alles. Und dafür eine Halbfinale und eine Finalserie bekommen. Weil ich habe, ich weiß, das Finalspiel war jetzt in diesem Fall ausnahmsweise mal gut. Und da können wir kurz uns freuen drüber. Aber im Regelfall sind diese Final Fours für mich extrem das Ergebnis einer Saison verfälscht. Und so hatte ich auch den Eindruck hier. Ich hatte den Eindruck, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, Valencia noch 4-mal zu sehen, dann würden wir ganz, ganz andere Auftritte nochmal sehen von dieser begeisternden Mannschaft. Und so gehen sie irgendwie raus. Natürlich ist die Saison ein großer Erfolg für Valencia, gar keine Frage. Aber so gehen sie jetzt irgendwie raus und man ist so, was war das denn jetzt? Und ich würde es gerne einfach länger sehen.
Bei Fenner waren auch einige dann auch Hochdekorierte nicht bereit. Baldwin war nicht bereit, Devin Hall war nicht bereit. Die beiden Teams, die beiden Spieler im Halbfinale, für die Bühne in dem Fall nicht zu groß war und auch alle Begleitumstände waren natürlich Tarik Beberovic und Nando De Colo, den wir nochmal erwähnen wollen, denn seine hochdekorierte Euroleague-Karriere endet halt mit dieser Halbfinalniederlage. Aber Per, du hast es auch angesprochen, ne? Es war fast ein bisschen verwunderlich, dass Jassi Kivicius die beiden Spieler, die irgendwie locked in waren und die so ein bisschen das Rückgrat des Teams waren in diesem schwierigen Halbfinale, dass er die so wenig von der Leine gelassen hat. Das war fast schade.
Ja, Fenner hat mich einfach dreimal dupiert dieses Jahr. Ich habe sie das ganze Jahr gesehen und dachte, die gewinnen wieder die Euroleague, sie sind am besten gecoacht, die haben diesen defensiven Sumpf, die haben all das. Und dann hat es bis zu dem München-Heimspiel gedauert und dann habe ich sie im München-Heimspiel gesehen und da dachte, nee, das ist nicht genug. Dann auf Kaunas gesetzt, dachte, Fenner wird offensiv dann irgendwie nicht stattfinden, die haben nicht genug Shooting, das wird zu schwierig für sie, Würfe zu kreieren. Und dann haben sie mich bloßgestellt und dann, als ich bereit war zu sagen, nee, jetzt gewinnen sie auch das Final Four, weil sie sind ja jetzt anscheinend das Offensiv, was sie in diesen Playoffs gesehen haben, sie haben den Schalter umgelegt, haben sie sich wieder genauso präsentiert, wie man es in den Playoffs vielleicht schon erhofft oder befürchtet hat. Unglaublich schwierig, keine Ahnung, was sie jetzt, also ich weiß jetzt, das ist wieder so eine Saison, ich gehe da raus und weiß jetzt gar nichts darüber, weiß nicht über den Stand von dieser Mannschaft, was ich damit machen soll, aber Jassi Kivicius, ein, zwei komische Entscheidungen getroffen, sieht man auf jeden Fall auch selten, dass man an sowas zweifeln kann oder überhaupt darf, aber I don't know, schwieriger, seltsamer, ganz seltsamer Auftritt. Auch Wade Baldwin, unglaublich seltsamer Auftritt, nicht aggressiv. Da gab es immer, es gab für mich regelmäßig Matchups von einem athletischeren, schnelleren Guard-Spieler auf Fenner-Seiten. Und du hattest ja auch schwache Verteidiger auf Seiten von Olympiakos, die individuell auch viel geschlagen wurden im Finale. Also ein Dorsey war nicht spielbar, weil er einfach an ihm vorbei geflogen wurde. Evan Fournier wurde teilweise ausgemacht als rotes Tuch ihn anzugreifen. Vesenkov wurde immer in diese Pick-and-Rolls gepackt. Und dass Fenner da so zahnlos war, es war seltsam.
Wir können auf jeden Fall einen fantastischen Transfersommer erwarten in der Euroleague. Auch mal gucken, was Fenner da macht, gerade vielleicht auch auf der großen Position. Es geht ja jetzt schon los. Olympiakos Piräus polstert seinen Backcourt auf mit Jan Montero und Cody Miller-McIntyre, die da das Zepter jetzt übernehmen sollen auf der Guard-Position. Bei Real habe ich nur gelesen, dass Trey Lyles ein wirklich unmoralisches Hapoel Tel Aviv-Angebot auf dem Tisch liegen haben soll. Und auch ansonsten, ne? Milos Teodosic ist wieder da, wird Sportdirektor bei Roter Stern. Branko Badio geht wohl zu Panathinaikos. Valencia will TJ Shorts. Asvel hat plötzlich irgendwo richtig viel Geld gefunden.
Da müssen wir kurz einmal reinstechen.
Ja.
Der Räudigste der Räudigen. Toni Parker. Wirklich der Schamloseste unter den Schamlosen. Feuert seinen kleinen Bruder und wartet, also wirklich, wartet auf den Moment, schaltet sich selber das große Budget frei, zahlt sich das Rekordgehalt von 1,4 Millionen Euro aus, holt sich Vincent Collier und irgendwelche Headcoach-Legenden-Koryphäen als seine Assistenztrainer. Es ist wie dieser... wie im Film Diktator, so, der einfach so ein Rennen läuft gegen alle. Es ist so dreckig und schandhaft. was er macht.
Ja, sie wollen jetzt wirklich...
Also oh, Rekordbudget. Ja, ich übernehme dieses Jahr. Kleiner Bruder, hier, Abmahnung, raus mit dir. Und jetzt, okay, jetzt haben wir natürlich, wie wär's mit Shorts? Das ist wirklich das Allerdreckigste. Ich also werde mit jeder Faser meines Körpers gegen das sein, was er macht.
Sylvain Francisco und Luau Cabarro sollen der Backup sein, schon mal.
Ja, ja. Dazu noch Nelly Kina und so weiter und so fort. Also das ist verrückt. Wir schauen mal, was mit Jonas Valanciunas passiert. Wer sich den schnappt. Kaunas hat natürlich Bock. Sie sprechen auch mit ihm. Die haben jetzt gerade Tubelis gebunden. Also da passiert eine ganze Menge. Das werden wir genauestens beobachten, haben dann wieder viel zu besprechen, wenn wir wieder zurück sind. Gut, übrigens nochmal, wenn wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, wenn wir schon beim Final Four sind, dass man das Spiel um Platz 3 abgeschafft hat und davor das ANGT-Finale gesetzt hat. Da gab es in diesem Jahr den Klassiko mit Barças Zauberjungen Dabonet gegen unser deutsches Megatalent Fabian Kaiser. Der hat, glaube ich, am ganzen Wochenende im Schnitt 14, 15 Punkte gemacht, super Finale gespielt. Leider hat es Barça am Ende gewonnen, aber auf jeden Fall ein klares Upgrade. Die haben Bock, dort zu spielen. Die wollen da sein. Die wollen, das ist super. Das ist ein toller Rahmen für die. Und jetzt gucken wir dann, was mit dem Final Four in den nächsten Jahren passiert. Vertraglich wäre Abu Dhabi nächstes Jahr wieder dran. Aber da kann man natürlich im Moment kein Basketball spielen. Unter anderem haben Valencia und Kaunas schon den Hut in den Ring geworfen. Die würden das dann covern nächstes Jahr. All das werden wir genauestens beobachten. Nochmal der Hinweis. Samstag ab 10 Uhr bei YouTube. Unser Roadtrip mit Pero, Lukas und mir. Bitte alle anschauen. Ist wirklich gut geworden und jeder Klick hilft uns. Was bleibt sonst von dieser Euroleague-Saison? Ich schmeiße euch ein bisschen was an den Kopf, einfach, dass ihr euch auch nochmal dran erinnern könnt. Fabelsaison von Andi Obst und trotzdem ein enttäuschender FC Bayern. Auch wenn Sveti Pesic hinten raus alles rausgequetscht hat, was noch irgendwie drin war.
Ich fand den FC Bayern nicht so enttäuschend. Ich kann's immer wieder sagen. Für mich war die Saison in dem Moment, als sich Lukas Jakubaitis das Knie zerstört, vorbei. Und wir haben verhältnismäßig dafür kompetitive Bayern gesehen, finde ich.
Aber wird halt spannend, ne? Also wenn Aswe jetzt aufstockt und Dubai und so weiter und so fort, ist mal gucken. Sie haben angeblich hat Bayern mehr Budget zur Verfügung. Sie müssen schauen, ob sie da irgendwie die nächsten Steps gehen können, mit Thorsten Leibenat und welchem Trainer auch immer. Panathinaikos zerfleischt sich, mal gucken, wo Shorts landet. Das Partisan-Chaos werden wir immer im Gedächtnis behalten. Jelko Obradovic, die Fans entziehen dem Team ihre Liebe. Wir haben über die Überraschungsteams gesprochen, Valencia, Žalgiris, Kaunas, wo Maodolo sein Glück gefunden hat. Wir haben einen 28-jährigen deutschen Headcoach mit Julius Thomas bei Paris. Ich weiß gar nicht, wie das da weitergeht über den Sommer hinaus. Wir hatten zwischenzeitlich mal kurz wieder Heimspiele für die israelischen Teams, die sich kurz richtig gut angefühlt haben, bis der ganze Wahnsinn, der auf der Welt da draußen los ist, dann sich wieder Bahn brach. Erste Saison mit 20 Teams, enges Rennen um fast alle Positionen. Also das war die Euroleague-Saison 25-26. Und bevor wir hier den absoluten Rausschmeißer machen, ihr Lieben, noch ganz kurz der Blick in die NBA. Dennis Schröder mit den Cleveland Cavaliers, gesweept von New York.
Der beste Instagram-Account, den es gibt. Checkt Dennis Schröders Instagram-Account. Nur liebe Kommentare drunter. Ist alles, it's all love.
Die famosen New York Knicks um Ariel Hukporti stehen im Finale zum ersten Mal seit 1999. Hukporti hat die kleine Rolle, die Mini-Rolle. Ja,
warum bist du so auf Hass? Jetzt
komm jetzt mal nicht so auf Hass.
Das sind unsere Millionäre, das sind unsere NBA-Helden, Mann.
Echt mal. Cleveland, laut Stats und Analytics steht Cleveland im Finale. Also ich verstehe, was Coach Atkinson da gesagt hat oder was er damit vielleicht ausdrücken wollte, sagt man natürlich niemals in ein Mikrofon. Ganz New York ist im Ausnahmezustand. Das wird Wahnsinn. Und sie werden wen auch immer kitzeln. OKC heute Nacht 3-2 in Führung gegangen gegen San Antonio. Wemby gar nicht zur Geltung gekommen. Isaiah Hartenstein, super Spiel gemacht. Zieht OKC jetzt, Basti?
Ja. Ja. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal in der Serie den Eindruck, dass die Spurs lost sind. Es hat sich jetzt schon zweimal als falsch erwiesen. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Es fühlt sich so an, als hätten selbst mit einem verletzten AJ Mitchell und selbst mit einem verletzten J-Dub die Oklahoma City Thunder defensiv zu viele Mittel für dieses Team. Und ich glaube, Wembanyama ist ein Jahr entfernt davon. Er kann diese Spiele dominieren, er hat zwei dieser Spiele dominiert, aber er kann noch nicht, so wie man es bräuchte in dieser Serie, wann immer er will, dominieren. Er hat's oder er hat's nicht. Es ist ganz entscheidend, ob der Wurf aus der Mitteldistanz und von der Dreierlinie fällt. Das eröffnet so viel in seinem Spiel. Und du kannst es schon früh sehen, wenn im ersten Viertel der Wurf nicht reingeht, dann it's a wrap. Gegen diese Defensive wird's dann zu schwer.
Und dann schauen wir, was die Knicks drauf haben, nachdem man jetzt so eigentlich alles, was sie aus dem Weg geräumt haben, muss man mit einem Sternchen versehen. Aber sie wirken trotzdem so gut, dass das einfach geile Fans
wäre. 10 Siege in Folge, und da willst du noch ein Sternchen dran machen. Das ist aber auch 11 sind jetzt.
Naja, weil du halt bei den Teams, die sie besiegt haben, das Fragezeichen setzt, weißt du? Sind sie so krass gefordert worden bislang?
Aber du musst also schon auch betrachten, wie sie dieses Spiel gewinnen.
Ja,
sie
stimmt.
Gewinnen
ja
jetzt also nicht. 11 Siege in den Playoffs, das sind für mich jetzt auch erstmal 11 Siege. Dass da keine OKC und Spurs dabei waren, ist fair, aber das ist schon auch immer noch eine Ansage.
Ja. Und sie gewinnen diese Spiele ja mit ich weiß gar nicht mehr, was der neueste Stand ist, mit 20 Punkten im Schnitt Abstand in den NBA Playoffs. Also,
also das wären,
weiß nicht, wann es das letzte Mal gab.
Das wären fantastische NBA Finals auf jeden Fall. Viel Vergnügen damit, auch mit dem, was die BBL noch so für euch bereithält. Wir sind dann mit Magenta Sport im kommenden Sommer, Anfang Juli, wieder für euch in der Abteilung Basketball unterwegs, live. Da gibt's WM-Qualifikation, die Männer gegen Israel und Zypern. Dann gibt's WM-Vorbereitung, Mitte August die Basketballerinnen gegen Spanien. Dann haben wir bei den Männern kurz danach den Supercup in Hamburg. Da gibt's wieder das Turnier mit der Türkei, mit Tschechien und mit Kroatien in diesem Jahr. WM-Qualifikation der Männer dann ab Ende August und ab 4. September die Heim-WM unserer deutschen Basketballerinnen in Berlin. Das ist der Fahrplan für den Sommer, was Basketball angeht, bei uns bei Magenta Sport. Das war's mit diesem Podcast. Wir legen jetzt erstmal ein bisschen die Füße hoch, Amigos. Danke für eine schöne Saison und dann hören wir uns in alter Frische bei Zeiten wieder. Tschüssi.
Ciao, ciao.